So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
So, liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, ihr glaubt nicht, wen ich hier vor mir sitzen habe. Wir sitzen in Bergisch Gladbach und ich habe hier Thomas Peter Küpper.
Oh ja, der Peter. Der
Thomas
Peter, ist
Peter Küpper mit C, Küpper.
Ja,
das ist... Ist das noch vor der Rechtschreibreform von 1904 gewesen?
Noch viel, viel früher. Tatsächlich gibt es zwei Vorfahren, also wir haben so ein bisschen Ahnenforschung betrieben, und da gibt es zwei, Dr. Cornelius und Rainer Küpper, 1635. Och. In Aachen.
Ja.
Und in der Wappenbeschreibung, die wir da, die haben also damals schon, die schienen vermögend gewesen zu sein. Was heute nicht mehr der Fall ist in unserer Familie, aber die beiden, die waren wohl sehr, sehr rührig und auch engagiert und waren zumal auch Schöffen am Gericht, Schöffen, Syndikus und so weiter, haben dann ein Familienwappen aufgelegt, und da wird schon Küpper mit C geschrieben. Also das zieht sich also über diese Jahrhunderte durch.
Ja.
Schönes Wappen. Die Farben Rot und Gold, und auf dem Schild ist ein goldenes Fass, weil Küpper ist... von der Namensgebung her von dem Berufsbezeichnung Küfer hergeleitet.
Ah, okay.
Ja.
Küppers Gulch.
Um ja, das. Und da haben wir, die schrieben sich mit K.
Aber da hast du nichts mit zu tun.
Nee, da haben wir nichts mit zu tun. Appelrad und Küpper, diese Modefirma. Da muss es wohl mal verwandtschaftliche Überschneidungen gegeben haben.
Ja.
Aber ich sage dann immer im Scherz, bis zu der Erbauseinandersetzung waren wir auch gut befreundet. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber die müssen sehr wahrscheinlich gehören, die zum selben Familienstamm.
Ja, ich frage deswegen, weil also in früherer Zeit war es ja üblich, das mit C zu schreiben, aber das hat sich dann sozusagen nach hinten raus rausgemändelt, aber okay.
Köln mit Ö und zwei L, ne?
Genau.
Und C natürlich.
Thomas Küpper alias Et Klimpermensche. Man kennt ihn mit der Melone und dem weißen Akkordeon im Karneval auf allen Bühnen und ja, mit Ostermannliedern, aber auch er repräsentiert einfach sozusagen den klassischen Karneval, den ruhigeren Karneval, den Karneval zum Zuhören. Und er ist immer auch in Sachen Mundart unterwegs. Ich habe jetzt mal in der Vita gefunden, Büttenredner, Redner, Conferencier, Musiker, Komponist und Textdichter.
Ja, das passt.
Das passt.
Das ist es.
Ja?
Wobei ich sagen muss, bei mir ist Kölsch natürlich keine Bühnensprache, wie bei vielen jungen Kollegen, die sprechen Kölsch auf der Bühne und singen es. Aber bei der Moderation wird es schon eng. Und hinter der Bühne bin ich ein Urgestein oder ein Dinosaurier, der sich mit Jupp Ment, der natürlich auch noch ein hervorragendes Kölsch spricht, oder mit dem Nubbel Mike Hehn, der auch herrlich Kölsch spricht, wo wir also uns dann Kölsch unterhalten, andere uns dann erstaunt anschauen. Es ist es so, die Muttersprache ist eben uns mitgegeben. Wir haben es daheim noch gepflegt bei meinen Eltern, und die anderen, die ja auch etwas mehr lebenserfahrenen Kollegen, die sprechen auch noch Kölsch, Marita Kölner zum Beispiel. Aber wenn du dann die Kolleginnen und Kollegen der jungen Bands hinter der Bühne triffst, die sprechen Hochdeutsch.
Die sprechen Hochdeutsch.
Das ist so. Ne?
Aber du gehörst doch auch schon zu der Generation, wo es verpönt war oder wo man zumindest in der Schule das so ein bisschen abtrainiert.
Ja, genau, das war tatsächlich so. Und bis zu meinem Eintritt in den Kindergarten hat das auch gut geklappt. dann kam ich mit den anderen vom Dorf zusammen. Ich muss ja sagen, ich bin auf der Schelsig geboren, also nicht in Köln, sondern im Kölner Umland, Bergisch Gladbach Herkenrath, gehörte damals zu Bensberg. Deshalb wohne ich auch immer noch hier. Herkenrath ist ein Ort weiter. Ich wohne jetzt in Bergisch Gladbach Sand, da sind also ein paar Kilometer zwischen, und spreche also dann eigentlich das Schelsig Kölsch.
Ja.
Obwohl man das eigentlich dann wiederum auch Bergisch nennen müsste, denn hier spricht man jetzt wiederum anders, als ich es jetzt tue. Durch die Tätigkeit im Kölsche Fastelehr hat sich meine Sprache etwas geändert. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel für die Feinheiten, nebenan ist eine Gaststätte, wenn man hier geboren ist und hier wohnt, da sieht man, das ist ein Wirtschaft. Wenn du das in Köln machst, wirst du geteert und gefedert von denjenigen, die wirklich Kölsch sprechen, denn es ist ein Wirtschaft. Das sind so Feinheiten, wo man mich aber auch trotzdem bei der Rede auch noch immer erwischen kann, dass das eben Schelsig-Kölsch ist.
Aber da wäre jetzt meine Frage. Das ist ja eigentlich überall so, dass von Ort zu Ort ist es ein bisschen anders. Mhm. Aber insgesamt kann man auch feststellen, es nimmt ab. Also wie du selber gesagt hast, hinter der Bühne, die Jungen, die sprechen Hochdeutsch. Also müsste man doch eigentlich, ich sag mal, zusammenhalten und sagen, ob du nun Wirtschaft seist oder Wirtschaft, das ist doch eigentlich egal. Also wegen Teeren und Federn.
Das ist grundsätzlich auch egal, wenn man aber im Hinterkopf behält, dass der Kölsche, der auf der anderen Rhein, also nicht auf der Schelsig, sondern auf der sogenannten richtigen Rheinseite wohnt, wenn du sagst, ich komme aus Bergisch Gladbach, dann denk dir, du kämst kurz vom Ural weg. Ja, also das ist ja oberbergisch. Der Kölner guckt also nicht so weit über seinen Tellerrand hinaus, dass er weiß, dass Bergisch Gladbach, Dukterath und Delbrück sofort aneinander grenzen. Er wird es egal. Es ist immer schön, wenn ich beim Gürzenich vorfahre mit meinem Wagen, wo dann GL als Nummernschild. Ach, du küsst ja aus dem bergischen Land. Immer wieder nett zu erfahren. Aber wenn ich dann auf der Bühne stand, ist es tatsächlich egal. Dann ist es tatsächlich egal. Ich sag mal, die Sprache Kölsch lebt auch. Natürlich lebt eine Sprache. Und deshalb sind also dann auch neue Wortschöpfungen, die von den jungen Bands gepflegt werden, durchaus in Ordnung. Selbst die Blackfoes, wo man sagt, das ist die kölscheste Band, die es gibt, haben mitunter Wortänderungen in ihren Liedern, wo der Kölsch-Akademiker, ich nenne den jetzt einfach mal so, dann tatsächlich den Nackenhaare hochgeht. Also zum Beispiel, am Bickendorfer Bütsche, da hört der Jupp sing Brütsche, wird gesungen. Ja. Das müsste wenn Brütscher heißen, mit ER, wenn es die Mehrzahl ist.
Aber da würde es sich nicht reimen.
Das ist das Problem. Mhm. Und ganz abenteuerlich wird es ja dann immer im Plural, wenn es dann heißt, das ist Ming Bruder. Es muss natürlich heißen, das ist Minge Bruder. Minge, ne? Bruder, ja. Oder dann heißt es, das ist Minge Schwester. Griechen ab. Das ist natürlich Ming Schwester. Ja. Ne? Aber wenn man aus dem Hochdeutsch übersetzt, ist es ja so. Ja. Es ist meine Schwester und mein Bruder. Und im Kölschen genau umgedreht. So, und das hörst du aber bei manchen Texten tatsächlich ernsthaft dann so falsch wiedergegeben. Und deshalb verändert sich die Sprache. Denn die jungen Leute, die zu Hause kein Kölsch mehr sprechen, das ist ja in der Tat so, die kennen Kölsch dann nur aus den Liedern und lernen dann falsche Räume. Ja. Ever. Weil letztlich ist es so, wie es ist. Nützt ja nichts.
Sprachforscher sagen ja auch, Kölsch oder Rheinisch ist ja eine ganz eigene Sprache.
Ja.
Ja, also das ist jetzt nicht
mit eigener Grammatik.
Richtig. Mit eigenen Vokabeln und so weiter. Ne?
Ja, ist es so.
Ich bleibe noch mal kurz bei der Vita. Seit 1998 im Kölner Karneval unterwegs. Also jetzt bald 26 Jahre auf der Bühne, oder?
Nee, ich hatte in der Pandemie mein 25-Jähriges. Was haben wir denn? Was haben wir jetzt? 24? Ja, das hat ein bisschen früher angefangen. Ja.
Okay.
Ja, so 25, 26, 27 Jahre jetzt.
Mit 5 angefangen Akkordeon und Orgel.
Ja, das war seinerzeit so. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Es war hellisch auf und Weihnachten. Und wie das dann so ist, Kinder gucken ja immer im Schlafzimmer nach den Dingen, die sie wohlmöglich vom Christkind gebracht bekommen. Und da stand ein schwarzer Koffer. Und sag mal, was ist denn da drin? Das interessiert dich nicht, das ist eine Reiseschreibmaschine. Auch das hat mich dann in der Tat nicht interessiert, ich habe auch nicht da reingeguckt. Und Weihnachten stand diese Reiseschreibmaschine unter dem Weihnachtsbaum. So, Thomas, das ist für dich. Das will ich nicht. Ich kann mich tatsächlich dran erinnern. Da war ich 5, was soll ich dann mit einer Schreibmaschine? Brauche ich nicht. Ja, guck doch wenigstens mal rein. Und das habe ich dann gemacht, da war ein Akkordeon drin. Ne? Und am selben Abend habe ich dann gleich schon auf dem Akkordeon den Schneewalzer gespielt. Ja, natürlich mit einem vollkommen falschen Fingersatz, aber gespielt habe ich ihn. Da war also dann doch ein bisschen Naturtalent dabei.
Ja.
Und von da an habe ich aber dann noch Unterricht gehabt. Ja. Ja.
Aber mit fünf ist man ja noch klein. Also da so ein schweres Instrument umzählen.
Das war auch ein ganz kleines Akkordeon.
War ein kleines.
Auch hier aus der Region, aus Siegburg, da gab es eine Akkordeonfirma Cantulia. Und ich hatte dieses kleine 40-Bass hier mit zwei Chören. Ja, ich habe sie nicht mehr, die kleine Quetsch. Seinerzeit war ich unwahrscheinlich stolz. Ich habe von meinem Vater erfahren, da haben wir 100 Mark für gegeben. Und als ich dann meine große Skandali bekam, habe ich die für 150 Mark verkauft. Da war ich total geschäftstüchtig. Ja, ja. Heute hätte ich sie lieber noch. Ja. Aber gut, das ist ja, ja. Ist ja so.
Ja. Also mit 5 Akkordeon und Orgel ab 12
allein. Ja, Orgel kam dann etwas später. Ne?
Kam später.
Etwas später. Erstmal Akkordeon und ich glaube so mit 7, das war dann so die Zeit, wo dann ja, 66 geboren, 7, so Anfang der 70er, da waren ja diese Fachfieser-Orgel und so weiter. Das war ja auch hier Obersteg, Dreck um der Ecke. Und da kriegte ich dann die erste Orgel. Und von da an habe ich dann aber auch dann zweigleisig Unterricht bekommen. Und zwar vom selben Lehrer, Norbert Kuschel, war früher auch im Karneval aktiv bei der Vier von der Sackjas.
Ach, ja.
Vier von der Sackjas. auch hier aus Bergisch Gladbach, Christophorusstraße. Die Christophorusstraße war ein Sackjas. Ja. Und das waren also im Grunde genommen Freunde, die miteinander musizierten. Und wir haben dazu ja ein bisschen in Gürzenich geschafft. Ach. Oh ja.
Mhm. Ja. Ja, Mensch.
Ja, war mein Lehrer. Und wahrscheinlich, ja, und der, das war toll. Der unterrichtete für damalige Verhältnisse recht unkonventionell. Nicht die Sachen aus der üblichen Akkordeonliteratur, sondern auch Schlager. Und das war für mich natürlich als junger Bursche, fand ich das toll. Ja. Konnte das auch brauchen, denn ich habe dann mit 12 schon angefangen draußen mit der Orgel, wie das üblich war, Alleinunterhalter zu machen.
Mit Singen?
Nee, ich habe nie gesungen. Singen war damals überhaupt nicht meine Leidenschaft. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht singen. Wobei natürlich durch die mundartliche Prägung da auch das Repertoire des Gesangs beschränkt ist. Wenn du also Alleinunterhalter singst, aber dich gibt es nur einmal für mich, ne, das ist blöd. Das hört sich nicht an. Und deshalb habe ich also nie gesungen, sondern habe es wirklich auf eine recht gute Orgelmusik. Also ich habe schon gut gespielt. Also auch viele klassische Stücke, jetzt keine klassischen Orgelstücke, sondern aus Operetten und von Strauss und so. Also bei mir gab es dann zur Eröffnung des Tanzes nicht den Schneewalzer, der üblicherweise gespielt wurde, sondern ich habe dann den Kaiserwalzer oder an der schönen blauen Donau gespielt. Und so wie man spielt, also richtig Orgel mit Pedal und links und rechts. Heute hast du ja ein Tasten, naja, gibt es auch nicht mehr. Heute hast du ja komplette Sequenzen, da spielt die Orgel von allein.
Da weiß man ja gar nicht mehr, ob die noch was selber tun.
Genau,
ne?
So ist es. So
ja, ja, und so da ging es dann immer weiter. 1997 dem Festausschusspräsidenten vorgestellt und
Festkomitee.
Festkomitee.
In Kölle haben wir ein Festkomitee.
Entschuldigung, das ist
in Jodesberg,
das war Bonner.
Wollte ich sagen. In Jodesberg haben wir einen Festausschuss. In Kölle haben wir ein Festkomitee.
Nee,
Um Jodes Wille.
Und seit wann et Klimpermännchen?
Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Also Klimpermännchen kam, als ich glaube, ich war 22, da bin ich hier in Bergisch Gladbach in die Prinzengarde aufgenommen worden. Ein hiesiger Karnevalsverein, der die Dreigestirne der Stadt Bergisch Gladbach begleitet. Gehört zur großen Gladbacher KG, ist aber in sich dann eigenständig. Eine Garde, die der großen Gladbacher KG ist Karnevalsgesellschaft, angeschlossen ist. Und die gründeten sich tatsächlich in meinem Geburtsjahr 1966. Und als die 11-Jähriges hatten, 22-Jähriges, da bin ich da eingetreten, mit 22. Und bei der damaligen Prinzenproklamation war also, das war im Jahr 88, ist das richtig, würde ich sagen? Ja, 88, da war ein Loch im Programm. Und da ich aber ja immer schon Akkordeon dann gespielt habe, wurde dieses Loch kurzerhand mit mir überbrückt. Der Präsident sagte mich an und ich auf die Bühne mit dem riesigen Scandali-Akkordeon und habe da gesungen, jetzt singe ich das Lied von der Mösch, Bums. Recht unprofessionelle Ansage, aber recht netter Gesang. Und dadurch hat sich also dann im Laufe der Zeit bei der Prinzenjade der Spitzname Klimpermännchen ergeben, weil ich eben auch anderen mit meinem Gespiel auch schon mal auf den Geist gegangen bin. Ne? Morgens früh kommen die in der Bus und ich war schon mit der Quetschabspiel. Oh Gott, da spielt halt wieder. Du bist so ein richtig Klimpermensch. Und so ist der Spitzname dann entstanden. Den habe ich dann hinterher einfach als Bühnennamen übernommen.
Ja, interessant. Das heißt, der ist so spontan.
Der ist gewachsen. Also das ist also wirklich ein gewachsener Name. Also ja. So wie also bei kölschen Originalen es ja keine Künstlernamen sind, sondern Namen, die einem von anderen gegeben werden. Ja, ne? Ja, Flöte ja. Arnold, ja, das ist der Arnold, der Flöte. Ne? Also ja. Flöte spielt. Oder Böckterök, das war also auch eine Dame in Köln, die sich fürchterlich darüber aufregte, dass Tauben immer wieder ihre Gurren zeigten. Und die hätte gesagt, das Böckterök, das macht mich verrückt. Die haben gedacht, das Böckterök, das Böckterök. Ne? Und laut mal, Böckterök steht also für gurrende Tauben. Ach. Und dann kam dann irgendwann ja, Böckterök zu dem Spitznamen Böckterök.
Ja.
Däh. Wie kriegt man einen Spitznamen? So ist das.
Aber das ist auch so eine Art Lieblingsthema von mir, weil auch auf den Dörfern hat ja eigentlich jede Familie auch noch einen eigenen Spitznamen.
Ja, klar.
Mhm. Wo man, also im Grunde genommen, untereinander werden die Leute eher mit diesem Spitznamen auch angesprochen, als jetzt mit dem normalen bürgerlichen Namen.
Ist so. Ist so, kommt durch die äußere Erscheinung, läsche Nase, der hat wohl eine ordentliche Nase gehabt, der Bursche. Oder jetzt hier im Dorf, tatsächlich haben wir eine Dame, die ist sehr kompakt gebaut, das ist der Kubikmeter. Also das ist, ja, ist verrückt, ja klar, man bekommt Spitznamen, irgendwo kommen sie her.
Ja. Ja. Ne? Im Siebengebirge, ich glaube in Königswinter, da gab es mal einen Lehrer, einen Dorfschullehrer, der hieß leider drei. Der hat immer nur Dreien vergeben.
Ja.
Und dann, wenn er die Arbeiten zurückgegeben hat, leider drei.
Leider drei, ja. So kommt man an, so geht das, ganz genau so.
Okay. Unheimlich viele Erfolge, Auftritte überall bis in die Arena und unter anderem mit Brings. Vielleicht das Allerwichtigste, die Genehmigung von Rolf Zukowski, die Weihnachtsbäckerei auf Kölsch zu singen.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Da ging es um die kölsche Weihnacht. Ich habe also mit einem liebenswerten Partner, dem Heinz Monheim, der Buchautor ist und in seinen Büchern lebendige Nachkriegsgeschichte schildert. Mit dem habe ich zusammen hier in Bergisch Gladbach im großen Saal des Bergischen Löwen, das ist unser Theatersaal, über, ja, ich glaube, 11 oder 12 Jahre lang eine Veranstaltungsreihe gemacht zur kölschen Weihnacht. Und wir haben also dann natürlich auch auf der Bühne eigene Lieder gesungen und so weiter. Und dann sagte ich, ach, das Lied, die Weihnachtsbäckerei, das wäre eigentlich mal eine schöne Idee, das auf Kölsch zu machen. Solange man das ja dann irgendwo singt, interessiert sich der Autor recht wenig dafür, weil er es ja auch gar nicht mitbekommt. Aber das war so gut geworden, der Text, der Verlag Wolfgang Löhr, W in Köln, gesagt hat, ach, das könnte man eigentlich doch auf... Das ist unser kleiner Hund, der da sich meldet, der darf aber zwischen.
Das ist kein Papagei, ne?
Nee,
sondern der möchte Aufmerksamkeit.
Das ist
ein
Zilli, der kleine Hund. Wir sind heute morgen extra eine Stunde mit dem Spazieren, irgendwas interessiert aber nicht.
Das Kraftpaket.
Genau. W Verlag sagte dann, ach, das könnte man eigentlich auf die CD Kölsche Weihnacht nehmen. Und nur dazu braucht man dann die Genehmigung. Und ich habe den Rolf Zukowski angeschrieben. Mit dem Text und dann kam zurück, können Sie gerne machen, ich hätte aber einen Änderungswunsch. Und daran sieht man also, dass ich mich auch sehr gewissenhaft damit befasst habe.
Ja.
Ich hatte in einer Zeile Rumschabau und Zimt, das stimmt, hat er gesagt, nee, machen Sie doch besser Schokolade. Schokolade und Zimt, das stimmt. Es ist ein Kinderlied, sagt er. Und da hat Schnaps nichts zu suchen. Ja. Fand ich toll. Ja. Und dann auch die Genehmigung zu bekommen, war auch super.
Ja. Ja, schön. Und 2017 Whisky-Likör mit dem Namen Klimpermännche hat die Fabrik Laufenberg erfunden oder auf den Markt gebracht. Du bist selber Whisky-Trinker?
Ja, sehr gerne. Und dieses hat sich ergeben, ich war auf dem, war der 90. oder der 95. Geburtstag, nee, muss der 90. Geburtstag von Ludwig Sebus gewesen sein. Und Da hat die Firma Laufenberg dem Ludwig einen Kaffeelikör gewidmet. Steht drauf, Kölsche Jung, Ludwig Sebus. Ach, denke ich. Und wir kamen ins Gespräch und die Familie Laufenberg hat natürlich stolz dieses Produkt präsentiert. Und da habe ich zum Ludwig gesagt, ich sage, so berühmt muss man sein, dass man einen eigenen Schnaps kriegt. Und das hatte der Laufenberg mitbekommen. Dann rief er paar Wochen später rief an, Herr Küpper, ich habe mir das überlegt, Sie haben recht. So berühmt muss man sein, dass man Klimpermenschen wäre auch einen schönen Namen. Haben Sie was dagegen, wenn wir da ein Produkt miteinander, sehen immer Produkt, wenn wir da ein Produkt miteinander machen? Ich sage, da habe ich überhaupt nichts gegen. Und dann höre ich jahrelang nichts mehr. Auch denke ich, ja, ist halt eine Kölsche, ist normal. Dann, so gefühlte 3 Jahre später, ging das Telefon. Herr Küpper, ich habe die Rechte für den Namen Klimper. Ich sage, wer ist denn da? Ach ja, hier ist der Herr Laufenberg. Auch sage ich, da, Herr Laufenberg. Hier sitzt, jetzt müssen wir nur noch den Likör entwickeln. Was trinken Sie denn, Jan? Ich sage, ich trinke hier einen Whisky. Ja, dann machen Sie nicht. Ich sage, hätten Sie was hier in einen Whisky-Likör? Nee, überhaupt nicht. Das haben wir auch noch nicht bei uns im Sortiment. Das ist eine Idee. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Ja, sage ich, eine Whisky-Likör. Ich sage, müssen ja Aromen sein, die ein bisschen passen. Ich sage, Zimt könnte ich mir vorstellen. Gibt ja so eine schöne Note Ingwer, ein bisschen Meersalz, Karamell. Ach, seht ihr, da haben wir das Rezept ja schon. Seht ihr, ich bereite mal was vor. Und dann bin ich eine Woche später dahin. Dann haben wir, der erste, der schmeckte zu sehr nach Aachener Printen. Da war was viel Zimt drin. Dann haben wir die Probe ein bisschen verfeinert, ein bisschen mehr Ingwer. Dann kam so eine kleine Schärfe dazu. Dann mit dem Karamell, mit dem Salz, hebt die ganzen Aromen dann nochmal in die Höhe. Ja, da hat man dann ein Whisky-Likör mal eben kreiert. Und der Löw jod. Der schmeckt jod, der Löw jod.
Was trinkst du denn so normal für Whisky?
Also ich bin da absolut, ich habe keine großen Favoriten. Ich trinke jeden schottischen Single Malt Whisky beim ersten Mal sehr gerne. Und beim zweiten Mal, dann selektiert man dann schon, wer einem dann da am besten geschmeckt hat. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Winter eher die etwas rauchigen Whiskys genießen mag. Und im Sommer habe ich dann eher die Whiskys gerne, die von der Speyside sind. So ein bisschen wird mit Sherry, also Sherry-Fass veredelt und so weiter. Ja, die sind dann etwas süßer, etwas lieblicher. Boah, das muss nicht so die große Torfbombe sein bei mir.
Aber mit dem Klimpermenschen-Likör bist du...
Da steh ich voll hin.
Ja?
Ja, auch, okay. Auch schon mal voll.
Ja.
der schmeckt einfach. Ne? Also ich sage, und auch im Sommer, natürlich Zimt, wenn man das hört, da sagt man, ah ja, ist ja doch dann eher ein Wintergetränk. Nee, ich sehe es anders. Der schmeckt mit einem Schuss Limette auf Eis hervorragend als Aperitif.
Aber als er dir die Frage gestellt hat, du hast es jetzt so erzählt, als hättest du aus der Pistole geschossen, gesagt, also da muss Zimt. Hattest du da vorher schon einen Begriff davon? Kochst du gern?
Ich koche gern, ja? Also wie man auch deutlich sieht, esse ich auch gerne. Ja, doch, nee. Also das habe ich mir tatsächlich dann überlegt. Also wenn Whisky-Likör, dann müsste diese Aromen passen.
Okay.
Es gibt ja auch schon Whisky-Liköre, die man mal schon mal irgendwo getrunken hat. So ist der entstanden. Ja.
Ich habe dich schon öfter auf der Bühne gesehen. Du gehst dann auf die Bühne mit der Melone, sozusagen mit dem Frack und mit dem Akkordeon. Und da ist alles authentisch. Ja? Also man würde vielleicht sagen Vintage oder klassisch. Du hast jetzt auch da keinen, du stellst dir da ein Mikro vors Akkordeon, da keine großen Tonabnehmer oder sowas, sondern einfach du spielst da deine Sachen und du kommst immer top an. Was ist der Gedanke hinter der Figur des Klimpermännchen?
Ich habe gar nicht den Anspruch, jetzt da besonders was darzustellen, weil wenn ich auf der Bühne schon steht, das Klimpermännchen. Also ich bin da der Thomas Küpper, der da steht. Und mach da das, was ich kann. Und es wäre jetzt gar nicht meiner Musikalität oder meinem Geschmack geschuldet, wenn ich irgendwas anderes machen würde, als eben diesen traditionellen Karneval, diese traditionellen Krätzchen. Und tatsächlich, wenn ich meine eigenen Lieder vortrage, meinen die Leute, ach, die sind, das ist, und wusste ich ja nicht, dass der Ostermann das auch geschrieben hat. Das passiert, weil ich eben ganz im Stile Ostermanns oder im Stile auch Ludwig Sebus zum Beispiel, der auch ein großes Vorbild und ein lieber Freund von mir ist, da bin ich ganz stolz drauf, da er immer sagt, der Thomas könnte mir so einen Sinn. Ne? So sage ich dann wirklich, Ludwig, du bist mein väterlicher Freund. Mhm. Ja, ich habe ja jetzt keinen so besonderen Anspruch zu sagen, so, ich möchte jetzt dieses oder jenes. Ne, wenn den Leuten das gefällt, was ich auf der Bühne mache, dann kriegen die mich so original, wie ich bin. Ich verstelle mich da nicht.
Also da
war und auch die Redebeiträge, da ist kein Konzept. Mhm. Wirklich nicht, das hat sich so ergeben. Mhm. Natürlich werde ich jetzt, weil dieser Auftrittsstil erlebt eine gewisse Renaissance im Augenblick, aber ich bin auch so auf die Bühne gegangen, als das noch nicht modern war oder als es unmodern wurde. Ja, immerhin, wenn man seit über 25 Jahren in der gleichen Type auf die Bühne geht, auch immer unverändert. Ich habe mein Ding einfach durchgezogen. Und mein Lohn ist letztlich der lachende Saal, der hinterher auch aufsteht und mitschunkelt, mitmacht bei eben den alten Sachen, bei Einmal am Rhein. Und bei Liedern, die andere ja heute nicht mehr so sehr singen, wo ich mich aber immer wundere, das ist zum Beispiel so ein Format wie der Lanxess Arena, wo ich dann jetzt auch seit 10 Jahren ununterbrochen in den Programmen bin, dass das da funktioniert. Da sind also bei den 16.000 immer sehr, sehr viele, denen das richtig gut gefällt. Ja. Und der Eberhard Hofner, der bis vor kurzem ja Leiter der Gastspieldirektion Otto Hofner war, der sagte immer, wenn das Klimpermännchen kommt, dann schunkeln alle. Und wenn die Kollegen Brings auf der Bühne sind, da hast du auch immer einige, die dann etwas ruhiger werden. Dafür sind die anderen doppelt und dreifach so verrückt. Ne? Das ist es so. Aber bei mir ist dann die komplette Arena in schunkelnder Bewegung, nicht in Ekstase. Aber man erwischt sie irgendwie dann alle.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn man da auf der Bühne steht und die ganze Lanxess Arena schunkelt?
Das ist jedes Mal überwältigend. Ja. Das ist jedes Mal überwältigend. Auch am Anfang sehr herausfordernd, wenn du dann, du bist ja klein mit Hut, wenn du das siehst, wie viele Leute da sind. Und in der letzten Session war es tatsächlich so, dass also bis unter das Dach die Ränge verkauft waren. Und wenn du dann da reinkommst und siehst, wie viele Leute dich sehen, Da wirst du schon sehr, sehr demütig. Ne? Wobei man dann sagen muss, ich habe dann dadurch, dass ich einer der wenigen bin, der noch mit Live-Musik auch begleitet wird. Also in der Arena spiele ich ja nicht alleine mit dem Akkordeon, sondern da sind ja dann die großen Orchester im Hintergrund, die mitspielen und die tragen einen dann auch durch den Auftritt. Mhm. Das ist schon klar. Ich bin überhaupt immer sehr, sehr erfreut, wenn eine gute Sitzungskapelle auf der Bühne steht, die dann von mir den Notenkoffer bekommt, so wie das früher war, und dann mitspielen kann. Da bin ich immer sehr froh. Ich sage, erlebst du die tollsten Sachen? Manche können es auch nicht. Da musst du dann sehen, wie du klarkommst. Mhm. Ne? Denn wenn die Noten verteilt sind und der Bandleader den Taktstock geschwungen hat, dann bist du dem ausgeliefert.
Gab es da schon Unfälle?
Ausgeliefert will ich jetzt ja nicht sagen, aber du hast dann recht wenig Einfluss auf das, was passiert. Ne? Ja, ich habe schon die tollsten Sachen. Ich habe auch schon gesagt, wisst ihr was, lasst mich doch uns allein anfangen. Aber auch da befolge ich den Rat, den mir der Ludwig Sebus gegeben hat. Thomas, du darfst dich mit allen anlegen, mit allen, nur nicht. Mit dem Publikum, mit der Kapelle, mit dem Kellner, mit dem Ilverrat und mit den Gästen im Saal. Ja, da blieb ja keiner mehr.
Ja, und der Literat.
Ja, der mit dem auch dem besser nicht.
Ja, Mensch. Oh. Und im Grunde genommen machst du ja zwei Sachen. Zum einen quasi Büttenrede, also reden, und dann zwischendurch auch spielen.
Ja.
In welchem Verhältnis steht das?
Das Verhältnis bestimmt der Saal. Wenn der Saal zuhören kann, dann rede ich auch gern was mehr, weil man einfach dann merkt, ach ne, die Pointen kommen, die lachen sich kaputt. dann rede ich gern etwas mehr. Wenn man aber wiederum merkt, oh, nee, richtig zuhören, jetzt, ach gut, das ist ja auch schon 23.15 Uhr, dann singst du ein Lied mehr. Da ist bei mir auch jeder Auftritt unterschiedlich. Selbst in den Notenmappen für die Kapellen steht, denn bitte aufpassen auf das, was er sagt. Er ist sehr flexibel.
Okay.
Ja, und deshalb bei mir kann passieren, dass ich an einem Abend 6 unterschiedliche Auftritte mache.
Ja. Aber man muss dann so ein bisschen das Gespür für den Saal haben, ja, was da geht und so.
Genau.
Ja?
Genau. Ja, gut, das lernt man mit der Zeit.
Und was ist dir wichtiger, die Lieder oder die Texte?
Auch da bin ich recht leidenschaftslos. Mir ist wichtig, dass der Saal Spaß hat. Wenn das Publikum von Herzen sich kaputt lacht und sich dann in meinen Pointen auch wiedererkennt, dann ist mir das genauso viel wert, als wenn ich jetzt dann zum Beispiel das Lied Al Shabrak Desob Zag, was ich letztes Jahr geschrieben habe, singe. Da bin ich leidenschaftslos. Bei einem Format wie der Lanxess Arena, da funktioniert Rede im Allgemeinen nicht. Da beschränke ich mich tatsächlich dann auf Singen. Aber das ist auch in Ordnung. Ne? 16.000 Leute, die unter anderem vielleicht gar kein Kölsch mehr sprechen oder die so weit aus dem Umland kommen, dass sie Kölsch nicht verstehen können, da würdest du mit einer Rede auch schon vor die Pumpe fahren. Wobei Musik funktioniert immer. Das geht. Kölsche Musik geht.
Also du spielst ja einerseits die Klassiker, aber andererseits hast du ja auch eigene Stücke.
Ja.
Und
ja,
die schreibst du auch selber.
Ja.
Komplett.
Ja, ja, wenn das eben geht, ja.
Ja. Und die Hüttenreden-Texte sind auch aus deiner Feder.
Ja, das ist natürlich das, was man so hört. Ne? Natürlich hörst du auch an der Straßenecke oder in der Wetschafe eine schöne Gag oder eine schöne Witz, den du dann irgendwo einbaust. Mhm. Aber viele Geschichten, die sind natürlich auch aus dem Leben gegriffen. Ich habe da ja eine Story vom Einkaufen mit meiner Frau, die wirklich so passiert ist. Und dann hörst du nochmal einen Witz, der vielleicht dann in die Geschichte passt. Und schon hast du eine Story. Übrigens ein Rat, den mir auch ein liebenswerter Freund, lange nicht mehr da, Hans Hachenberg, die Doofnuss, war schon auf unsere Hochzeit eingeladen, meiner Frau und mir. Denn meine Schwiegereltern hatten in Bergisch Gladbach Paffrath, wo der Hans Hachenberg wohnte und wo er groß geworden ist, eine Gaststätte. Okay. Und deshalb war der also Stammgast bei meinen Schwiegereltern. Und aus der Verbindung heraus ergab sich dann eine enge Freundschaft. Und ja, der hat mir damals den Rat gegeben, Thomas, wenn du so auf der Bühne gehst und mäß Büttenrede, du musst Geschichte erzählen, wo die Leute sich wiederfingen. Also keine Witze erzählen, das bringt es nicht, sondern so verknüpfen, dass daraus eine Story wird und an deren Schluss dann der große Knaller ist.
Und normalerweise bist du so eine halbe Stunde auf der Bühne oder wie?
Ja, im Fastelovend. Ja, ja. Länger Zeit hat man selten, weil dann stehen ja die Nächsten schon wieder da. Ne?
Aber du machst auch abendfüllende Programme?
Mache ich wenig, aber wäre möglich. Ich habe, wo war das dann? In Alfter, ich in Bad Neuenthor. Da habe ich jetzt voriges Jahr im November einen ganzen Abend gemacht mit 2x90 Minuten.
2x90 Minuten?
Ja, ja, 2x90 Minuten. Das geht. Mhm. Ne? So, und ja, ich sag mal, in 25 Jahren hast du ja auch jede Menge Material angesammelt, wo du dann auch rausschöpfen kannst.
Und wie wichtig ist dir bei dem Ganzen das Rheinische? Also, du hattest eben schon mal, hat man gesprochen, da ging es so Richtung Rheinerhaltung. Wie sagt man richtig?
Ja. Ach, das ist mir persönlich, ist das an und für sich Folgendes. Ich kann nichts anderes. Ich kann nicht Hochdeutsch auf der Bühne, weil ich kein Hochdeutsch kann. Und deshalb ist mir Rheinisch natürlich wichtig, klar, aber auch naturgegeben. Das ist es so. Selbst wenn ich mir jetzt die größte Mühe gebe, eine hochdeutsch geschliffene Rede zu halten, nur weil Hochdeutsch modern ist, hört man bei mir immer, wo ich herkomme. Was im Übrigen ja auch einen Politiker hier aus der Region sehr bekannt und beliebt macht, den Wolfgang Bosbach, den hörst du auch an, dass der von hier ist. Und das ist nicht schlimm. Ich verbinde mit der Sprache natürlich Heimat. Und Heimat wird im Moment sehr groß geschrieben. Und viele meinen auch, dass unsere Heimat ja vernachlässigt wird, was sich an diesen katastrophalen Ergebnissen der gestrigen Landtagswahlen im Osten sehr stark zeigt. Und auch Sprache gibt uns Heimat. Und ich sage mal, dann muss man so auch sprechen.
Kann man denn im Rheinischen oder im Kölschen was ausdrücken, was man so im Hochdeutschen nicht ausdrücken kann?
Ja, sicher. Wenn du auf Hochdeutsch mit einem schimpfst, hat das in der Regel einen Prozess zu folgen. Wenn du dann auf Kölsch machst und sagst hinten drauf, Läfje, dann ist es ja alles wieder abgemildert und auch nicht so, kommt ja nicht so bös rüber.
Man kann immer noch sagen, hätte ich bald gesagt.
Ich hätte bald gesagt, genau. Ja. Dann natürlich, das ist so. Das ist aber in jedem Dialekt, in jeder Heimatsprache ist das.
Und
so.
ist, sagen wir, der Dialekt irgendwie der Seele oder dem Herzen näher als Hochdeutsch?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde behaupten, ja. Aber es gibt natürlich auch heilige Handlungen, wo ich sage, das muss ein Dialekt nicht sein. Zum Beispiel tatsächlich eine Mundartgottesdienst. Wenn man das sieht, katholische Kirche mit all ihren Problemen und Austritten, wenn ein Mundartgottesdienst irgendwo stattfindet, ist die Kirche voll. Da wird auch platt gesungen, da wird auch platt gebet. Aber die höchst heilige Handlung der Wandlung würde ich in Kölsch nicht so gerne hören. Da bin ich tatsächlich dankbar, dass wir auch Hochdeutsch haben.
Ja.
Ja, obwohl das natürlich eine tiefste Herzensangelegenheit ist, wenn man dennoch Mitglied des Vereins ist.
Hast du denn ein rheinisches Lieblingswort?
Ach, da jedes schöne Wort. Tütenögel. Ich finde, Tütenögel ist so ein wunderbares. Oder der Fisternöl, natürlich. Das sind lauter so, Schwartlappe ist auch so. Oder ein Altschabrack. Also, wir haben tolle Worte, wenn die Bedeutung dann letztlich auch noch bedeutungsvoll ist. Leider sterben sie ja aus.
Wenn
du heute einem jungen Mann sagst, du bist in der Tütenögel, guck dir dich an, weißt ja, was ist das denn?
Musste erst mal gucken,
was das ist. Ne? Schwartlappe ist sicherlich noch gebräuchlicher. Knallkopf ist dann meistens auch der Spüttenrichter besetzt, fällt mir gerade hin. Ja. Blötschkopf, stimmt. Knallkopf oder so. Ne? Das sind ja alles so nette Spitznamen, die man bekommen kann. Ja. Ringeldüfchen.
Ringeldüf
ist doch ein wunderschönes Wort.
Das stimmt.
Und auch mit zweierlei Bedeutung.
Ja.
Zum einen der Vogel, die Ringeltaube, und zum anderen das Schnäppchen oder das Kleine so nebenher. Da habe ich Ringeldüf hier gemacht. Köln ist schön.
Ringeldüf hier gemacht. Gibt es denn ein spezielles Wort hier in Bergisch Gladbach, was es in Köln nicht gibt?
Ja. Ich löf, der Kölsche sagt Butzeträger und wir sagen Hellepen für Hosenträger.
Hellepen?
Hellepen. Die Hellepen. Ich habe die Hellepen an, also die Gehilfen, damit die Hose nicht fliegen geht.
Ja.
Der Kölsche sagt Butzeträger. Vielleicht, ob der Schell sich auch Hellepe. Ein Hellepenbutz ist eine hosenbeträgerte Hose. Ja, so würde ich es mal ausdrücken.
Herrlich. Gibt es eine rheinische Redensart, die dich durchs Leben begleitet?
Jetzt könnte es. Es hätte noch immer Joti Jange. Natürlich. Ja, doch. Es hätte noch immer Joti Jange.
Aus dem rheinischen Grundgesetz.
Aus dem rheinischen Grundgesetz, aber auch in großer, ja, ich sag mal, ich bin ein recht gläubiger Mensch. Ich habe auch Gläubiger, aber ich bin ein recht gläubiger Mensch und es hätte noch immer Joti Jange, ist ja im Grunde genommen, das hat das Christentum letztlich verbreitet.
Das ist ein interessanter Gedanke, stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Kannst du mal sehen.
Ja, hat sich schon gelohnt, hier hinzukommen. ist es am Rhein so schön, wie man immer gesagt wird?
Ja, wo ist es denn schöner? Wo ist es denn schöner? Ja, natürlich.
Das ist aber wieder so eine typische rheinische Rhetorik,
richtig.
Wenn man sagt, mit jedem dich.
Mit jedem dich,
wo ist es denn schön?
Nein, auch das, jede Heimat ist schön. Ja, frag den aus dem Ruhrpott, wo ist es am schönsten? Das ist in Bochum. Ne? Oder frag den aus Thüringen, dem gefällt Thüringen am besten. Heimat ist schön. Und wohl dem, der eine hat und so hochhalten kann.
Da kommen wir eigentlich direkt zur nächsten Frage. Wieso ist eigentlich der Kölner Lokalpatriotismus so ausgeprägt? Also das heißt immer, Köln ist so schön, so, also an vielen Stellen ist es ja gar nicht so schön, oder?
Ja, aber meine Güte, man singt ja auch kein Lied über den Misthaufen. Die weniger schönen Dinge, die blendet man natürlich dann beim Lobgesang aus. Ja. Ist doch vollkommen klar. Ja.
Ja. Aber man hat ja trotzdem den Eindruck, dass, sagen wir, die Zahl der Loblieder auf Köln ist schon sehr ausgeprägt. Also natürlich gibt es auch mal ein Loblied auf andere Städte, aber in Köln ist es doch schon sehr häufig.
Ja, das oder? Ist ja auch korrekt. Ja, ich glaube, warum Köln? Ja klar, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wir haben in jedem Jahr zur Karnevalssession 400 neue Lieder. Und dass sich da ein Großer mit beschäftigt, dass Köln so schön ist, liegt klar auf der Hand. Ich glaube, die Wiener haben ähnlich viele Lieder. Ne? Und auch die sagen ja auch nicht, nee, Wien, was bist du hässlich? Singen die ja nicht. Ne? Ja. Wien, Wien, nur du allein. Und auch selbst wenn man jetzt mal ins Ausland geht, die Schotten haben ja auch viele Lieder. Die singen ja nicht Schottland, was bist du schäbisch? Das singt ja keiner. Nee, wenn man Lieder über seine Heimat singt, dann will man doch die Heimat auch im besten Lichte präsentieren. Und deshalb hier in Köln nur Schönleder und der Dom auch.
Ich finde, das ist eine gute Erklärung. du hast gesagt, du kochst auch gerne. Hast du ein besonderes rheinisches Lieblingsgericht?
Also, wenn jetzt die Zeit ist und das ist jetzt gerade mal Stangebohnenzeit, dann mache ich sehr gerne die typische rheinische Milchbunnetsuppe. Die koche ich sehr gern. Also diese einfache oder Surbunne. Saure Bohnen mit Kartoffeln untereinander und da Hemmsch. Oh, ich bin schon mal. Ja, ich bin dann, wenn ich koche, dann eher so für die etwas deftigeren Dinge zuständig. Und die rheinische Küche ist, ich sag mal, überall, wo man katholisch ist, wird ja gut gekocht. Das ist ja tatsächlich so.
Ob man jetzt woran liegt es denn?
Das liegt daran, dass die Katholiken wissen, wie man fein isst. Ja. Das haben die gelernt. Und die italienische Küche, super, ne? Ist doch toll. Küsst du dann noch England, wo sie alle ja nicht mehr katholisch sind, schmecke doch nicht mehr. Blödsinn. Ein bisschen Spaß muss sein.
Hast du ein kölsches Lieblingslied?
Tatsächlich singe ich sehr gerne Heimweh nach Köln. Wenn ich so an meine Heimat denke und sind der Dom so fünfmal stolz, also ist für mich eins der schönsten Heimatlieder von Willy Ostermann. So Kabinettstückchen, die er geschrieben hat von der Lilla Söckchen oder dem Schmitzing Frau ist Deutsche Mann. So richtig diese kölschen Krätzchen, die ihr fallen mir gut. Und wenn ich die Blackfuss höre mit Du bist die Stadt, können die Schüle. Ja, das ist auch ein super Lied.
Ich habe hier ein Buch mitgebracht, Gesamtausgabe Willy Ostermann, ein Leben für den Frohgesang am Rhein. Da hast du auch einige Sachen wahrscheinlich raus schon gespielt. Ne?
Gehe ich mal von aus. Wie kommt man Willy Ostermann überhaupt dran? Also seinerzeit so, während andere von der Mutter Gesang erlebten an der Wiege, schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Meine Mutter hat gesungen, ja, was hätte er dann, was will er dann, der Klein, der muss in den Nügel an. Also auch mit der Muttermilch sozusagen. Und dann auch schon immer Willy Ostermann. Der Willy Ostermann war halt der Revoluzer damals und hat zum ersten Mal die kölschen Lieder in dieser Form vorgetragen, dass sie ja bundesweit in ganz Deutschland auf jedem Fest gesungen wurden. Das war ja nicht nur in Köln. Einmal am Rhein hat man auch in Berlin oder in München auf dem Oktoberfest gesungen.
Ich meine, es gab ja noch andere, also Jupp Schmitz und so, aber Willy Ostermann sticht doch irgendwie heraus. Ne?
Sticht heraus, ist der bekannteste. Jupp Schmitz, tolle Lieder geschrieben. Zum Beispiel, habe ich sehr gern im Repertoire, Wer am längste läft, ein ganz tolles Lied. Wer am längste läft, der kriegt der Schilderjast, der Hustross und der Dom. Doch im Grunde ist es ein ärmer Mann, weil er sich schon mit keinem Jungen halten kann über die Schilderjagd, du Hustraus und der Dorn.
Das kenne ich gar nicht. Also ich komme alle in den Himmel, ist ja auch so.
Ja, ich meine, auch das ist ja unbestritten. Ja, ne? Ja. Das gibt ja nur Lieder, die sich mit dem Ableben befassen. Ja. Der Kölner, niemals in die Hölle. Ja. Immer in der Himmel. Wir kommen alle in den Himmel und luren ich vom Himmelsbötchen. Also immer, bei uns geht es dann direkt steil aufwärts.
Okay, aber Willi Ostermann hat mir gesagt, sticht schon so ein bisschen raus. Kann man irgendwie sagen, warum eigentlich? Sind das die Texte? Ist das die Musik?
Es war seinerzeit der bekannteste und hat die ganze Zeit überlebt. Hm. Der Kölsch Jung von Fritz Weber ist sicherlich ein Lied, was auch unendlich bekannt ist. Ja. Aber Heimweh nach Köln kennt wirklich wie jeder. Wobei das einzige Lied, was der Kölner mit allen Strophen kennt, egal wo man hinkommt, das ist die Kajas Nummer 0. In der Kajas Nummer 0 steht ein Steinalschul. Ja. Ne? Da kennt eigentlich jeder alle Strophen. Okay. Die erste Strophe mit dem Lehrer, und da haben wir dem Lehrer gesagt und haben hin und her überlegt, dann Kütter Schutzmann und dann die Ehrenfrau Kätzmann, ganz zum Schluss. Genau. Kennt eigentlich jeder, ist es schief kaputt, ist es eine Müllämmer fort, kann jeder mitsingen. Also wenigstens merke ich es beim Vortrag so, dass dieses Lied das Lied ist, mit wo man alle Strophen kennt.
Interessant. Weil da kann man ja auch immer volle Granate mitsingen.
Also, eben. Das hat sich so rauskristallisiert. Und ist mindestens genauso beliebt und bekannt wie die Lieder, wie die Ostermann sind, die Allerklamotte von der Blackfoes, also von Hans Knipp. Mein erste Freundin, mir lassen der Dom in Kölle, das sind die Lieder, das kann wirklich jeder mitsingen. Heide Witzke, Heide Kapitän, das ist auch sehr bekannt. Allerdings nicht die Strophen, sondern nur der Refrain.
Ja, ich habe noch ein paar Sätze zum Ergänzen. 11 Sätze. Das Rheinland ist für mich
meine Heimat.
Der Dom sollte nie
untergehen. Ne, komm, der ist doof. Der Dom wird ja nie junger, ja, der Dummer. Der Dom sollte nie wieder im Dunkeln sein. So, er sollte auch immer, auch wenn wir kein Geld mehr für das Licht haben, der Dom sollte strahlen, auch
sollte
in der Nacht.
Strahlen. Also nicht, der Dom sollte nie fertig werden.
Ja, da gibt es ja diese nette Anekdote, dass wenn er fertig ist, dass er einfällt. Ne? Aber er wird nicht fertig.
Er wird nicht fertig. Der Rhein beeindruckt, weil?
Ja, weil er wieder sauber ist. Das finde ich, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Ja, es stinkt nicht mehr am Rhein. Wenn du heute an den Rhein kommst, der riecht nach Rhein. Und früher roch der nach Bayer Leverkusen.
Ja, oder damals gab es ja Sandos, ne, wo alle Fische gestorben sind. Das Hetz von der Welt, das schlägt in?
Tja, wenn ich jetzt Kölle sage, aber es ist so.
Das war gut gerettet. An Köln ist schön, dass?
Ja, was ist an Köln schön? Dass wir tolerant sind, wäre schön. Ich frage mich nur manchmal, sind wir wirklich so tolerant, wie wir sein können? Ich glaube schon. Der Kölsche ist bekloppt, der Kölsche ist Kölsch, aber der Kölsche hat auch ein offenes Herz für alle anderen.
Das wäre schon mal ein gutes Schlusswort. Mein Lieblingsort im Rheinland ist?
Tja, es ist tatsächlich nicht der Dom, sondern St. Maria Lüskirchen. Das kleine Kirchlein am Rhein.
Wo ist das genau?
Im Kölner Süden.
Im Kölner Süden.
Dreck am Ring.
Und was ist da dann so schön?
Kleine große Witschjasse. Das ist eine ganz bunte, kleine romanische Kirche. Ist wunderschön.
Ja. Ja, also Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wenn ich mich für eine Rheinseite entscheiden müsste, dann?
Muss ich nicht. Da kommst du ja in Konflikte. Ich wollte, ob der Schelsig und die andere Rheinseite ist mir genauso wichtig. Und deshalb, nee, entscheide ich mich nicht. Nein, muss ich
nicht entschieden.
Nein, wird nicht entschieden.
An Düsseldorf beeindruckt mich.
Ja, dass die neben Köln so schön existieren können.
Die Römer waren für uns?
Ja, die waren gut. Die haben Deutsch erfunden. Und ich sag mal, dadurch, dass sie dann unsere schöne Stadt Köln gegründet haben, also wenn die es ja besser gewusst hätten, wären sie ja nicht erst nach Trier, sondern direkt nach Köln gekommen. Aber die haben tatsächlich den Grundstein gelegt und deshalb spricht man in Köln auch von der nördlichsten Stadt Italiens, wobei ja dann Düsseldorf als südlichste Stadt Sibiriens schon Probleme hat. Ich bin schon froh, dass die Römer hier angefangen haben.
Nördlichste Stadt Italiens hat ja wahrscheinlich auch was mit dem Klima zu tun, oder?
Ich glaube nicht, aber in Köln kann es sehr warm sein.
Ja, so in der Kölner Bucht. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien?
Darf es auch eine Witwe mit Bungalow sein?
letzter Satz. Jeder Jack ist anders, bedeutet für mich?
Dass jeder Jack anders ist. Da sind wir wieder bei der Toleranz. Was ich wirklich für mich selbst in Anspruch nehme, mir ist es trivial. Was einer hat, was einer ist, was einer mäht. Der Hauptsache ist, das hat es gut.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Es war sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Ja, und Zilli, kleiner Hund, ist mittlerweile tief eingeschlafen.
Ja, hat sich verausgabt. Haben wir dokumentiert.
So sieht es aus.
Alles klar. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.